Moin Lukas.
Moin lieber Lutz.
Unsere Gebete wurden erhört. Dortmund wurde erhört. Jeder Dortmund-Fan wurde erhört. Und wir sind in der Woche 1 nach Nuri Sahin. Da müssen wir heute auf jeden Fall drüber sprechen. Was haben wir heute noch im Gepäck?
Ja, der Rest ist ja fast langweiliges Alltagsgeschäft, was wir dabei haben. Klar, 3 aus 9. Ein bisschen Champions League haben wir auch noch dabei. Und dann muss das auch reichen, glaube ich.
Ja, Champions League, Euro League, Conference League, die war gar nicht. Packen wir trotzdem noch ein, mal gucken, was da so passiert ist. Und dann gehen wir schon rein in Folge 61. Los geht's. Ja, es war zu erwarten, würde ich sagen. Spätestens, wenn man das Champions League-Spiel am Dienstag in der letzten Woche gesehen hat, dann war eigentlich klar, irgendwas muss passieren. Es ist passiert. Nuri Sahin ist nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund. Es wurden schon ein paar Leute gehandelt. Und meine Eröffnungsfrage heute für dich lautet: Was würdest du denn machen, wenn du auf dem Stuhl von Aki Watzke, Kehl, Sammer, Ricken, ich weiß nicht, wer da noch alles was zu sagen hat bei Dortmund, gefühlt sind das ein paar zu viele Leute, wenn du aber der eine Mann wärst, der entscheiden dürfte, wer der neue Trainer von der Borussia wird, wen würdest du auswählen?
Boah. Also, die Namen, die jetzt gerade kursieren, das sind jetzt die ersten, was habe ich gelesen, Roger Schmidt, der hat ja Bundesliga-Vergangenheit. Haut er mich jetzt vom Hocker? Nö. Nee. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt gerade erste Nebelkerzen gezündet werden. Ob das wirklich ernstzunehmende Kandidaten sind, mit denen konkret verhandelt wird, weiß ich nicht. Wenn ich es mir jetzt aber aussuchen dürfte als Funktionär von Borussia Dortmund, dann würde ich mir tatsächlich Gedanken machen, ob ich mir nicht den Versuch gönne, jetzt mal ein Regal höher zu greifen. Was meine ich damit? Die letzten Trainerentscheidungen, die waren ja alle aus der Kategorie Ex-Borusse oder der Borussia sehr nah, ob das jetzt ein
Stallgeruch.
Ja, genau. Und Edin Terzic war der aus der Südkurve kam. Ob das jetzt Nuri Sahin war oder dann eben auch Assistenten an die Seite gestellt bekommen haben, die irgendwie eine Vergangenheit hatten. Das würde ich vielleicht jetzt erstmal nicht wieder versuchen, auch wenn ich das total nachvollziehen kann, dass die Identifikation mit diesem Riesenverein da sein muss und dass da auch irgendwie ein Borusse an der Seitenlinie stehen muss. Aber das kann ja auch einer werden, der von außen kommt, ja. Von daher würde ich versuchen, irgendwie eine Kategorie größer zu denken, denn sonst verabschiedet sich dieser Verein im Mittelmaß, auch was die Trainerbank angeht. Und ehrlich gesagt habe ich jetzt gerade gar keinen parat, von dem ich sage, der muss dahin. Was hätte mir gefallen? So eine Lösung, wie Manchester United sie jetzt gefahren ist. Das hätte ich irgendwie gut gefunden, glaube ich. Einfach so von der Art her, so ein Trainertalenten aufstreben. Ich hätte Sebastian Hoeneß gut gefunden, von der Art her. Vielleicht auch irgendwie sogar eher so ein Fabian Hürzler von der Kategorie her. Das sind so Trainer, wo ich jetzt sage, komm, da musst du jetzt hin.
Ja, ich würde auch sagen, man braucht jetzt einen Trainer, der ruhig ein bisschen Eindrücke von außerhalb mal mitbringen darf und in größerer Rangordnung oder in größerem Ausmaß als Sahin, weil ja, der war Trainer in der Türkei, aber auf dem Niveau Bundesliga hat er bisher als Cheftrainer noch nicht fungiert. Es sind ja auch ein paar interessante Trainer auf dem Markt, also zumindest sind sie vereinslos. Die Frage ist, ob die verfügbar sind. Ein Sebastian Hoeneß, der ist bei einem Verein und der hat, glaube ich, gerade sehr wenig bis gar keine Anreize, zu Dortmund zu gehen, weil er bei Stuttgart doch in einer sehr guten Situation ist. Ole Werner wäre auch für mich auch ein interessanter Trainer, ist aber bei Bremen, den werden sie auch nicht gehen lassen. Roger Schmidt hat sogar in einem Podcast zuletzt gesagt, auf die Gerüchte hin, was mit Dortmund sei, dass er eigentlich sich fest dazu entschieden hat, unterjährig jetzt nichts anzufangen, sondern bis Sommer zu warten. Mhm. Niko Kovac hat auch Bundesliga-Erfahrung, ist ja natürlich auch ein Trainer, der verfügbar ist, aber irgendwie war das für mich alles noch nicht so das perfekte Match. Und die Trainer, die verfügbar sind, hat mich jetzt alles noch nicht so umgehauen. Aber es gibt ja auch noch ein paar ganz andere Namen, sowas wie Joachim Löw, Erik ten Hag ist verfügbar, Xavi ist verfügbar, Massimiliano Allegri. Also da gibt es schon ein paar richtige Trainergrößen, die verfügbar sind. Sind aber auch alle relativ, haben wenig bis gar keine Bundesliga-Erfahrung. Und ich bin mir nicht sicher, ob Dortmund diesen Schritt jetzt gerade gehen möchte, weil es dann doch ganz schön viel Unsicherheit ist und die sportlichen Ziele müssen erreicht werden. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es doch eher so eine Lösung wird, wo man sich erhofft, dass es jetzt erstmal kurzfristig schnell funktioniert und man im Sommer nochmal guckt, ob das auch langfristig Bestand haben soll.
Ja. Das ist natürlich so ein bisschen auch die Frage davon, wie willst du es jetzt abgeben den Rest der Saison? Ne? Also abgeben im Sinne des Aufgebens, hätte ich beinahe gesagt. Möchtest du jetzt die restliche Rückrunde abschreiben und sagen, komm, wir lassen das jetzt laufen?
Das geht, glaube ich, gar nicht.
Nee, eben.
Das können die, glaube ich, gar nicht machen. Also eben. Die müssen in die Champions League kommen, weil sonst ist ab nächsten Jahr wahrscheinlich wirklich Mittelmaß, weil die Gehälter müssen bezahlt werden, Spieler müssen verpflichtet werden, weil dieser Kader offensichtlich zumindest nicht für Meisterschaftsambitionen reicht. Also da muss, glaube ich, schon ein bisschen was passieren.
Eben, darauf wollte ich hinaus. Und dementsprechend musst du aus Vereinssicht eigentlich jetzt zeitnah eine Lösung präsentieren, von der du A, überzeugt bist, dass sie in der Rückrunde das Ruder so rumreißt, dass die Champions League am Ende unterm Strich steht. Und B, auch jetzt nicht diese Feuerwehrmann-Charakter hat, sondern eher schon auch über die Saison hinaus Perspektive mitbringt. Und das ist gar nicht mal so einfach, denn ich sehe es ein bisschen so wie du. Der Markt gibt jetzt nicht die Wahnsinnskandidaten her, von denen du sagst, sofort zugreifen und wehe, ihr verpennt das.
Ja, vor allen Dingen auch unter dieser Berücksichtigung, dass eben sportliche Ziele erreicht werden müssen. Wenn jetzt so das Signal kommt, hey, wir wissen, dieses Jahr maximal Conference League und dann wären wir damit zufrieden, dann könntest du ja auch einen Trainer holen, wo du mehr Geduld hast. Dann könntest du aber gleichzeitig auch sagen, ja gut, das kriegen wir auch mit Sahin hin. Das heißt, dieser Zwiespalt zwischen Champions League muss eigentlich sein. Gleichzeitig möchtest du aber langfristig mit einem neuen Trainer vielleicht auch etwas aufbauen können. Das matcht eigentlich überhaupt nicht mit der Situation, in der Dortmund sich gerade befindet, weil die ist nicht einfach. Andere Teams haben dieses Jahr einen sehr guten Lauf. Stuttgart ist wieder da, Frankfurt ist dieses Jahr sehr stark, auch wenn sie heute jetzt Punkte gegen Hoffenheim gelassen haben. Da musst du erstmal in die Champions League kommen und da bin ich dann wirklich fast eher bei dieser Lösung, so ein Niko Kovac, der wird schneller funktionieren, als wenn man jetzt jemanden holt, der gar keine Bundesliga-Erfahrung hat. Vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es auch einfach einen Trainer, der sagt, ganz ehrlich, ist doch völlig egal, welche Liga, am Ende wollen wir guten Fußball spielen. Los geht's. Die Entscheidung von Dortmund aus den letzten Jahren, da ist eigentlich wenig Risiko. Und ja, man kann sagen, Sahin hatte wenig Erfahrung. Das ist ja ein Risiko. Aber sorry, jemanden, der 10 Jahre im Verein gespielt hat, schon Co-Trainer ist, das ist keine Risikovariante, den neuen Cheftrainer so zu benennen. Ich bin gespannt, ob sich das ändert, weil sowohl die Trainerbesetzung als auch die Transfers aus den letzten 2-3 Jahren waren von Dortmund mehr als uninspiriert. Das war einfach immer nur aus der Liga gekauft oder ein junges englisches Talent und bei den Trainern hat man einfach geguckt, ja, wer war denn hier schon mal im Verein und wer läuft hier noch so rum? Also irgendwas muss auf jeden Fall geändert werden an diesem Schema, weil es steuert nicht auf neue Titel hinzu, sondern eher auf untere Bereiche der Tabelle.
Ja, und du sprichst ja dann noch ein Thema an, das jetzt hier schon fast untergeht. Aber wir befinden uns ja mitten in der Wintertransferperiode. Und Dortmund hat meines Wissens nach noch keine neuen Spieler verpflichtet im Winter. Das wäre ja was, worauf man auch nochmal schielen könnte, das jetzt aber durch den Trainerwechsel auch total torpediert wird. Denn der neue Mann steht nicht fest, also brauchst du jetzt eigentlich auch nichts holen, was mit dem Neuen nicht abgesprochen ist. Und gleichzeitig wäre es absolut notwendig aus meiner Sicht, denn zum einen hast du einen Kader, der irgendwie unausgewogen scheint und nicht performt und zum anderen hast du auch das Verletzungspech, was dem noch hinzukommt. Also zwei Gründe, um auf jeden Fall nochmal was zu machen jetzt im Winter am Markt, dem ist ja gar nicht so. Und das ist echt eine ungünstige Situation gerade.
Absolut. Wir können später ja noch mal ein bisschen näher darauf eingehen. Wir haben Dortmund gegen Bremen heute auch in 3-9 dabei. Gucken wir erstmal noch auf die anderen Teams in der Champions League, die tätig waren, aus der Bundesliga. Weil auch bei den Bayern lief es gar nicht rund, könnte man sagen. Kimmich hat sich schon dahingehend geäußert und gesagt, wenn wir so spielen, sind wir keine Top-Mannschaft. Mhm. Und ich würde sagen, auswärts 0-3 bzw. 3-0 für Feyenoord Rotterdam. Ja, dann ist man wirklich keine Top-Mannschaft, wenn man dieses Spiel nicht gewinnt. Hast du das Spiel gesehen? Weil man muss schon sagen, das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf
null.
Also wirklich gar nicht wieder. Das muss man auch dazu sagen.
Ja, ja, ich habe es mir angeguckt und es ist tatsächlich so, die Bayern haben irgendwie, keine Ahnung, 30 Torschüsse produziert, hatten 80% Ballbesitz auswärts, 90% Passquote, haben irgendwie über 30 Flanken in die Box gejagt. Also 13 Ecken auswärts, das ist auch enorm. Feyenoord hat aus ganz, ganz wenig, ganz, ganz viel gemacht und dieses Spiel 3-0 gewonnen. Nichtsdestotrotz, du darfst natürlich nicht 3-0 auswärts in Rotterdam verlieren als Bayern München. Ja, also ich kann Kimmich verstehen, der sich dann nachher vor die Mikros gestellt hat und genau das sagte, was du gerade zitiert hast. Und gleichzeitig würde ich es aber als einen Wachrüttler interpretieren. Ich glaube jetzt nicht, dass in München gerade komplette Panik herrscht und Drama ist. Aber es ist notwendig, dass vor allen Dingen einer wie Kimmich dann mal was sagt und nochmal wachrüttelt. Denn, das muss man eben sagen, die Bayern sind nach dieser Niederlage eben nicht unter den ersten acht, was die direkte Qualifikation für die nächste Runde bedeuten würde, sondern sie müssen, um das zu schaffen, auf jeden Fall ihr letztes Spiel noch gewinnen und natürlich auch darauf hoffen, dass der Rest mitmacht. Und das nächste Spiel in der Champions League ist eben, ja, sollte man sagen, ein Selbstläufer gegen Bratislava zu Hause. Und trotzdem muss der Rest mitmachen, ne?
Auf jeden Fall. Und das sind auch nur 2-3 Teams, die da überhaupt in Frage kommen, die Bayern noch erreichen kann. Gleichzeitig ist Bayern aber auch nicht sozusagen im Top-Seed für die Qualifikationsrunde aktuell. Das heißt, auch die anderen Teams könnten noch weiter nach oben rutschen. Unter anderem auch Feyenoord Rotterdam, die Bayern jetzt überholt haben. Ja, aber dieses Spiel hat, glaube ich, ganz gut gezeigt, was man dieses Jahr braucht, um dieses sehr stark pressende Bayern-Team auch schlagen zu können. Du brauchst einen überragenden Torwart, der über sich hinaus wächst, weil die Bayern, so wie sie dieses Jahr spielen, die werden immer zu Chancen kommen. Man sieht es an den Torschüssen, man sieht es am XG-Wert 2,4. Da springen normalerweise mindestens 3 Tore vom Laster. Diesmal gar nicht. Und gleichzeitig haben sie aber auch, hat Feyenoord Rotterdam auch gezeigt, wie verwundbar die Bayern dann sind, wenn die Innenverteidigung mal ein bisschen pennt oder 1-2 Schritte zu spät ist, gerade beim 1-0. Das ist ein ganz simpler, sehr schön gespielter aber. Langer Ball, ein ziemlich langer Flugball. Kim unterschätzt den ein bisschen, kommt nicht ins Kopfballduell, kommt nicht in den Zweikampf. Der Stürmer legt sich den gut vor. Bupp, steht es 1-0 und genau so. Ja, viel andere Möglichkeiten mit dem Niveau, was Rotterdam hat, hast du auch gar nicht, die Bayern dann zu schlagen, weil die sind unfassbar stark dieses Jahr. Hier und da jetzt auch ein paar Verletzungen, aber insgesamt ist das schon einfach eine gut geölte Maschine. Und wenn dann aber sowas zusammenkommt und die einfach noch und nöcher auf die Bude ballern und dann nichts reinfällt, ja, irgendwann ist dann ja auch immer dieser Effekt, dass die kleineren Teams dann auf einmal auch Lunte riechen und merken, ja, hier geht ja vielleicht wirklich was. Wenn du dann natürlich auch noch einen Elfmeter kurz vor der Halbzeit bekommst und das 2-0 machst, dann kannst du natürlich auch körperlich und läuferisch auch mal über dich hinauswachsen. Ich würde auch sagen, so wie du eben schon gesagt hast, das ist eher ein kleiner Ausrutscher, sollte nicht passieren, wenn das 1-0 gar nicht erst fällt, sondern die Bayern da das einfach locker wegverteidigen und eine ihrer Chancen in der ersten Halbzeit nutzen, dann gehen die wahrscheinlich mit 1-2-0 in die Halbzeit, dann reden wir nicht darüber, dass die Bayern einen Ausrutscher in der Champions League hatten. Und so ja, haben sie es aber geschafft, die Rotterdamer mit einem überragenden Bio im Tor, der auch zu Recht die Note 1,0 bekommen hat. Also was der da gehalten hat, das war wirklich nicht mehr normal.
Unmenschlich, ja, absolut.
Ja. Unmenschlich ist aktuell auch die Form von Florian Wirtz in der Champions League. konnte er auch das einmal wieder unter Beweis stellen. Ja, wenn auch nicht erfolgreich für Leverkusen, denn das Spiel ging ausnahmsweise mal wieder verloren. Eins der wenigen Spiele in den letzten Jahren, die Leverkusen nicht gewinnen konnte. 2:1 in Madrid, obwohl diese auch relativ lange in Unterzahl gespielt haben. Relativ spät das Tor bekommen. Unglückliche Niederlage. Leverkusen kann es verkraften. Die sind nämlich auch noch unter den Top 8. Und wenn sie das nächste Spiel gewinnen, was sie gegen Sparta Prag zu Hause bestreiten, ja, das ist machbar, da direkt ins Achtelfinale einzuziehen. Wie haben die anderen gespielt? Was war noch? Leipzig hat endlich mal gepunktet. Wahnsinn. Mhm. Die ersten 3 Punkte gegen Sporting Lissabon geholt und auch Stuttgart hat in Bratislava gewonnen und auch die stehen ganz gut da. Bisher, abgesehen von Leipzig, echt eine ziemlich stabile Champions-League-Runde, die Bundesliga-Teams dieses Jahr spielen.
Ja, absolut. Bei den Stuttgartern muss man natürlich jetzt mal gucken. Das kann auch noch nach hinten losgehen. Im Moment sind sie 2 Punkte überm Strich. City, Zagreb, Schachtja, Bologna, das sind so die Verfolger, wobei Bologna ist schon weg. Schachtja hat eine sehr, sehr miese Tordifferenz, also de facto sind es wahrscheinlich noch Zagreb und City. Stuttgart muss auf jeden Fall noch Hausaufgaben machen, das ist klar. Und City, ja, das wäre schon, also, das wäre schon ein ziemlicher Kracher, wenn die es nicht schaffen würden, noch über den Strich zu wandern. Und ansonsten, Leipzig hat sich ja schon vor, ich glaube sogar schon vor 2 Spieltagen verabschiedet, wenn mich nicht alles irrt. Die Dortmunder und die Bayern dümpeln da irgendwo in der Mitte rum auf 14, 15. Und am Ende ist das, was Leverkusen macht, absolut solide. Auch jetzt das Spiel im Metropolitano, das war ja in der ersten Halbzeit super stark. Die zweite Halbzeit war ganz, ganz klar auf Seiten von Atletico, trotz der Unterzahl. Das war wiederum auch ein gutes Beispiel dafür, wie du Leverkusen schlagen kannst. Du sagtest ja vorhin, wie man die Bayern schlagen kann. Ne? Die Leverkusener musst du, glaube ich, über die Energie versuchen zu bezwingen. Und die hat Atletico halt einfach trotz 10 Mann auf dem Feld in Halbzeit 2 sowas von auf den Platz gebracht. Dann hast du Leverkusen irgendwann auch klein gekriegt.
Ja, solche Spiele gibt es. Gerade bei dem Pensum, was jetzt mit dem neuen Champions-League-Modus auch ansteht, dann ist es auch okay, mal ein Spiel zu verlieren, wenn du insgesamt aber ganz gute Chancen hast, auch direkt weiterzukommen. Ja, der neue Modus sieht es ja so vor, da haben sie schön nochmal irgendwie eine Losung reingebaut, weil eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass einfach Platz 9 gegen Platz 24 spielt. Das ist aber nicht so. Platz 9 oder Platz 10 spielt dann gegen Platz 23 oder 24 und das wird tatsächlich einfach ausgelost. Ich weiß nicht, warum sie da nochmal irgendwie ein paar Lose, vielleicht hatten sie die über, die mussten gebastelt werden, ich weiß es nicht, aber da gibt's dann auf jeden Fall nochmal eine kleine Verlosung, sodass man dann zumindest für den guten Platz in der Tabelle auch belohnt wird und nicht auf einmal dann Platz 9 gegen Platz 10 spielt in der Zwischenrunde. Das wäre dann tatsächlich auch ein bisschen unfair. Lass uns mal rüber switchen zur Europa League. Ganz kurz nur angerissen, Frankfurt hat gewonnen gegen Ferencvaros. Weißt du, wer Trainer bei Ferencvaros ist?
Nein.
Okay, wenn du das errätst, wenn du einfach einen wilden Guess machst, dann kriegst du von mir eine kalte Fanta.
Irgendein Deutscher.
Nee. Es ist ein internationaler Topstar, der unter anderem auch in der Premier League gespielt hat.
Ich habe keine Ahnung, Alter.
Okay, ich versuche dich ranzuführen. Ach, sein Torjubel war eine Vorwärtsrolle und der Pistolero.
Robbie Keane. Digi. Ach was, echt? Der ist Trainer?
Ja, der ist Trainer bei Ferencvaros, ja.
Ich hätte nicht mal gewusst, dass der Trainer ist, also geschweige. Also
nee, ich auch nicht. Ja, wow. Richtig wild, der ist mittlerweile auch schon über 50, da sieht man mal, wie schnell die Zeit vergeht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, WM 2002 hatten wir Irland in der Vorrunde und ich glaube, das ging 1:1 aus. Oder haben wir das sogar gewonnen? Und da hat Robbie Keane auf jeden Fall das Tor gemacht. Ja, in der 90+2. Minute 1:1 nach 1:0 Klose. Und der gute Mann ist mittlerweile Trainer bei Ferencvaros Bukarest. Das ist eine gute Überleitung. Nicht Budapest, Ferencváros Budapest. Ist eine gute Überleitung, nicht deswegen, sondern wegen Frankfurt. Omar Mamouche, kleiner Schwenk in die Premier League, weil der gute Omar Mamouche stand direkt in der Startelf. City hat 3-1 gegen Chelsea gewonnen. War jetzt noch nicht so das ganz auffällige Spiel, aber fand ich auch wild zu sehen, dass der einfach direkt reingeworfen wird. Zeigt vielleicht auch so ein bisschen die Not, die Guardiola gerade hat, die Spiele zu gewinnen. Und Frankfurt hat auch jetzt in den letzten Tagen schon direkt einen Nachfolger vorgestellt, namens Vahi, kommt aus Frankreich zu Frankfurt. Und der gute Mann hat einfach mal stabile 26 Millionen Euro gekostet und ist der neue Top-Transfer von Frankfurt. Ich sag's ganz ehrlich, habe ich in den letzten Jahren, drehen wir die Uhr mal 5 Jahre zurück, habe ich nicht kommen sehen, dass Frankfurt solche Transfers in dieser Größenordnung sich leisten kann. Aber das war auch alles vor Kolomani und vor Mamouche, weil ja, das Konto müsste mittlerweile prall gefüllt sein.
Ja, die haben da definitiv richtig einen hingelegt in den letzten Jahren, das muss man einfach sagen. Es hat jetzt hier auch nochmal so eine kleine Zusammenfassung gegeben. Ich weiß gar nicht, ich glaube Transfermarkt war es. Auch ein Jovic, ne? Und ein Alea, und ein Hasse nicht gesehen. Also,
ja, Wahnsinn.
Die haben mit jedem dieser Transfers unglaublich viel Kohle gescheffelt. Ich glaube, immer zweistellig im Millionenbereich. Und einfach viel, viel richtig gemacht. Das ist zum einen natürlich dem sehr, sehr guten Scouting zuzuschreiben, die Vorarbeit leisten und da Jungs entdecken, von denen sie A, denken, dass sie reinpassen, B, denken, dass sie erfolgreich sein werden und C, dass sie auch noch einen wirklich großen Mehrwertsteigerung, also eine Marktwertsteigerung erzielen können und dann D, dass sie aber auch in die Aktion kommen und diese Transfers tätigen, ne? Das ist ja wirklich, das hat ja ein Muster, das ist ja kein Zufall mehr.
Ja, das ist absolut abgefahren, wie gut das Scouting funktioniert und wie gut auch Frankfurt arbeitet, weil ein Elievahi, da sind die schon seit 2-3 Jahren dran. Die wollten ihn tatsächlich schon vor seinem Wechsel zu Lens haben. Der passiert ist 23 und war tatsächlich der Ersatz für Loïs Openda, der zu Leipzig gegangen ist, also auch ein ähnlicher Spielertyp. Dann ist er nach einem Jahr direkt zu Marseille gegangen und jetzt nach einem Jahr direkt wieder zu Frankfurt. Aber die sind halt einfach schon immer sehr lang an diesen Spielern dran. Und das hat der Spieler auch dann bei seiner Vorstellung geäußert und Frankfurt gelobt, wie lange sie ihn schon haben wollen. Und dann bekommst du halt auch Spieler, die du vielleicht sonst einfach nicht bekommen würdest. Weil ja, es ist ein gutes Talent aus Frankreich. Wir wissen alle, wie begehrt diese Spieler sind. Frankreich einfach in den letzten Jahren unfassbar viele gute Spieler hervorgebracht. Aber durch das gute Scouting und auch durch die enge Verknüpfung oder die enge Verbindung zu den Spielern bekommt Frankfurt dann auch diese Spieler und wahrscheinlich dadurch, dass sie so gut vorarbeiten, auch für eine Preise, die vielleicht auch unter dem liegen, was andere Vereine zahlen müssten. Wenn die Spieler halt signalisieren, die wollen unbedingt dahin, dann findet man meistens ja doch irgendwie eine Lösung. Hm. Und ja, da macht Frankfurt einfach in den letzten Jahren einen unfassbaren Job. Du hast gerade schon gesagt, wen die alles verkauft haben. Und da muss man ja auch sagen, dass dann alle Spieler, die haben bei Frankfurt einfach unfassbar gut funktioniert, dann sind sie weggegangen und jetzt hören wir nichts mehr von denen. Alea spielt jetzt wieder bei Utrecht. Jovic spielt was weiß ich wo. Und da sind echt noch ein paar Beispiele von Frankfurter Spielern, die danach nicht mehr funktioniert haben. Also das Umfeld in Frankfurt für Stürmer, das ist wirklich der Garten Eden aktuell. Freue ich mich auf jeden Fall drauf, wenn da noch einige solche Stürmertalente hinwechseln, weil wir sehen ja auch schon bei Ekitike, der jetzt einfach nahtlos weitermacht, der hat heute schon wieder 2-mal getroffen. Das wird der nächste große Verkauf sein. Der geht wahrscheinlich im Sommer, wenn er jetzt in dem Tempo weitermacht, geht er im Sommer auch für 60, 70 Millionen auf die Insel.
Wobei, ist er nicht ausgeliehen?
Nee, der ist gekauft. Also die haben auf jeden Fall eine Kaufoption, beziehungsweise sie hatten eine und haben die jetzt im Sommer auch gezogen.
Aha, okay.
Ich glaube, der hat gekostet 16,5 Millionen, ja. Den haben sie verpflichtet nach Leihe. Und der ist jetzt schon 40 Millionen wert laut Transfermarkt. Wenn der in dem Tempo weitermacht, dann geht der im Sommer, wie gesagt, dann macht Frankfurt da wieder das Dreifache locker.
Ja, definitiv. Ich habe noch ein Thema mitgebracht, aber mach mal weiter, wenn du noch was hast, dann stelle ich meins hinten an.
Ja, ich würde sonst hier nochmal kurz die Premier League so ein bisschen durchrattern. Es sieht wirklich gut aus, dass Arne die Slot in England einfach einmal ordentlich durchfegt. Liverpool weiter souverän, haben mittlerweile 6 Punkte Vorsprung auf Platz 2 und ein Spiel weniger, das heißt potenziell sogar 9 Punkte. Dann turnt Nottingham Forest immer noch da oben rum, obwohl die jetzt eine richtig schöne Reibe gegen Bournemouth bekommen haben, die tatsächlich Chancen auf das internationale Geschäft haben. Die Cherries sind das, ne? Bournemouth? Mhm. Das sind die Cherries, glaube ich. Und ja, City, Chelsea schon angesprochen, Arsenal gewinnt weiter, deine Magpies gewinnen auch mit einem unfassbar gut aufgelegten Alexander Isak, der hat mittlerweile glaube ich 16, 17 Saisontore, der macht das richtig gut und wenn wir ganz weit nach unten gucken, dann gibt es zwei Top-Clubs, weil ihr habt schon gemerkt, wenn Nottingham und Bournemouth da oben rumtouren, dann muss irgendwas muss woanders nicht gut laufen. Und das ist der Fall bei Manchester United, wie immer eigentlich in den letzten Jahren, aber dieses Ausmaß hat es noch nie angenommen in der Zeit, zumindest seit ich Fußball gucke. Und gleichzeitig ist Tottenham auch sehr weit unten drin und West Ham. Also eigentlich drei Clubs, die in den letzten Jahren immer eher oben mitgespielt haben, sind ganz schön abgestürzt. Tottenham ist auf Platz 15. Also wir brauchen hier nicht über den Abstieg reden, weil dafür sind drei Clubs einfach viel zu schlecht. Aber Platz 13, 14, 15, United, West Ham, Tottenham, finde ich wild.
Ja gut, was soll denn bitte erstmal Southampton sagen? Die sind seit 122 Jahren das schlechteste Team. Also das ist ja, das hat ja schon richtige Tasmania-Vibes. Und von daher, die werden ganz andere Probleme haben. Und jetzt wird natürlich auch hingeguckt nach Serbien, weil der Eigentümer von Southampton ist Serbe. Jetzt wird das ganze Problem nach da drüben verschoben, so nach dem Motto, er ist schuld. Also da ist richtig die Kacke am Dampfen und Drama ohne Ende. Das mit Tottenham, das geht, finde ich, die Saison total unter, dass die so underperformen. Manchester ist ja schon traditionell die letzten 10 Jahre aufgrund mieser Leistung Ziel der Klatschpresse.
Das Tottenham, Dortmund Englands quasi.
Ja. Und an Tottenham geht das irgendwie, dieser Kelch noch an denen vorbei. Das wundert mich auch ein bisschen. Aber so wie du sagst, wenn da oben irgendwer surprised, dann muss natürlich auch unten niemand leiden. Dass es jetzt ausgerechnet diese Teams sein werden, finde ich dann doch ein bisschen krass.
Ja, vor allen Dingen mit dem Budget. Also wir wissen alle, dass in England jedes Team, außer abgesehen von den Bayern und Dortmund und ein paar anderen, sowas wie Leipzig, aber ansonsten hat eigentlich jedes Team in England mehr Geld zur Verfügung als alle Bundesligisten. Und gerade Tottenham und United haben ein einfach unfassbares Budget. Und ja, auch mit dem neuen Trainer bei United fruchtet das noch überhaupt nicht. Das ist eher sogar noch schlechter geworden, seit Ten Hag weg ist. Ich beobachte das mit einer gezückten Augenbraue, wie das sich noch weiterentwickeln soll und ob dieses Projekt mit dem Trainer, ob sie es jetzt wirklich mal durchziehen, weil selbst Ralf Rangnick, als der in seiner kurzen Amtszeit da war, hat ja schon durchklingen lassen vor 2, 3 Jahren. Das ist hier nichts, was man eben mal beheben kann. Das sind einfach grundlegende Dinge, die verändert werden müssen. Cristiano Ronaldo war vor ein paar Jahren nochmal bei Manchester United und hat sich schon darüber beschwert, Leute, das sind hier immer noch die gleichen Trainingsmethoden beziehungsweise die gleichen Trainingsanlagen, die ganzen Trainingsmittel, nichts hat sich hier verändert, hier arbeiten immer noch die gleichen Leute und ihr wundert euch, dass es nicht besser wird. Da muss vielleicht wirklich einmal ordentlich was passieren, damit es wieder bergauf gehen kann. Ja, bergauf geht's bei Southampton, glaube ich, nicht mehr. Bei einem Sieg nach 23 Spielen, 6 Punkte, minus 37 Torverhältnis, eieieiei. Da wird nicht mehr viel passieren, das geht aber direkt in die Championship. Aber die ist ja auch cool. Da hat man schön 56 Spiele, da freuen sich die Spieler. Macht richtig Laune. 56 sind das, oder 48 oder so. Wie viele Teams? 46, 24 Teams, 23 mal 2, ja, 46 Spiele. Also wie willst du da heil durch die Saison kommen? Geht ja gar nicht.
Gar nicht. Vor allen Dingen, wenn du dann auch noch in die Playoffs kommst und den ganzen, also egal, das ist auf jeden Fall völlig idiotisch, da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Wenn du dir mal überlegst, wo Southampton herkommt, also das ist schon dramatisch, muss ich sagen auch. Ne? Das ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, womit kann man das vergleichen? Vielleicht irgendwie mit Schalke auch gefühlt. Also es gab Zeiten, da hat Southampton Champions League um die Champions League Plätze mitgespielt. Das ist natürlich schon eine Ecke her, schon klar, aber irgendwie tut's weh, weil wenn ich überlege, als ich angefangen habe, Premier League zu gucken, da waren die immer Top 10 irgendwie eine Nummer. Und man hat geguckt, was macht Southampton da auch. Also es gehört zum englischen Fußball, wie, weiß ich nicht, genau eigentlich Schalke zur Bundesliga gehört.
Ja, die letzten Jahre ging das, glaube ich, immer ein bisschen fahrstuhlmäßig, ja, aber ja, ja. vor ein paar Jahren war das deutlich stabiler, was die Premier League und Co. angeht. Ich gucke gerade hier mal, ob ich irgendwie eine Übersicht finde, wie es so um die letzten Jahre aussah. Und finde tatsächlich gerade auf die Schnelle nichts. Aber ja, was sollen wir sagen? Das Traditionsclub-Sterben muss nicht unbedingt weitergehen mit Southampton, aber es ist schon alarmierend zu sehen, was Investoren denn auch anrichten können, sei es in Italien, Frankreich, Spanien oder auch teilweise in Deutschland, dass Clubs runtergewirtschaftet werden. Ich glaube, das prominenteste Beispiel in Deutschland ist wahrscheinlich 1860 München, die nie der ganz, ganz große Verein waren, trotzdem aber immer in der Bundesliga. Und ja, wo sind die jetzt die letzten Jahre? Und die kommen auch von ihrem Investor nicht so richtig los. Zwei kurze Sachen habe ich noch. Mbappé, erster Hattrick für Real Madrid, muss man sagen. Ich hätte gedacht, das geht schneller. Aber auch dieser gute Mann hat wohl ein bisschen Einwöhnung gebraucht. Und in der Serie A gab es noch ein kleines Topspiel. Napoli gegen Juventus, was Napoli für sich entscheiden konnte. Und die stehen richtig gut da. Antonio Conte, der Trainer von Napoli, muss man einfach zugeben, ja, Serie A, das kann er. Der hat jetzt, glaube ich, 4-5 Titel hat er schon mit Juventus, beziehungsweise auch mit Inter Mailand. Und jetzt ist er auf einem guten Wege, das auch mit der mit Neapel zu schaffen. Aktuell, ja, 3 Punkte Vorsprung, wenn auch bei einem Spiel mehr im Vergleich zu Inter Mailand. Aber die sind da oben gut dabei und spielen eine sehr gute Saison, wie Lothar Matthäus sagen würde. Lukas, das ist hier mein kleiner Fußballwochenzettel, den ich hier runtergerattert habe. Welches Thema hast du mitgebracht?
Mein Zettel ist wirklich sehr klein. Hast du mitbekommen, dass die ersten Tests hinsichtlich neuer Technologie beim Schiedsrichtergespann in Sachen Durchsagen, On-Field-Durchsagen durchgeführt wurden und kommenden Spieltag schon in Liga 1 und Liga 2 in Deutschland zum Einsatz kommen soll, testweise?
Ich habe das am Rande mitbekommen. Ich habe da direkt an die NFL gedacht. Mhm. Holding, Offense, Number 21, 10 Yards, Automatic First Down. Daran habe ich direkt gedacht und ich freue mich darauf, weil in der USA die Menschen haben einfach so ein Gen für Entertainment. Das, wenn man das irgendwie auch im Fernsehen sieht, Leute, die da in der USA in Fernsehsendungen sind, du hast immer das Gefühl, die haben eine Moderationsausbildung gemacht oder waren irgendwie ihr ganzes Leben lang in der Rolle, dass sie vor der Kamera waren, im Vergleich zu doch der bisschen etwas steiferen Art in Deutschland. Ich bin sehr gespannt, wie sich das mit deutschen Schiedsrichtern gestaltet, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also da sind ja mehrere Komponenten, die zueinander finden müssen. Und eine ist natürlich die Technik. Das sehe ich ja schon mal nicht. Ich habe gelesen, es wird wohl so aussehen, dass die Schiedsrichter einen kleinen Knopf, einen Button irgendwie angeheftet bekommen, den sie dann drücken können, um sich auf die Stadionanlage zu schalten und dann ihre Entscheidungsfindung mit dem Publikum, hätte ich schon beinahe gesagt, mit den Fans, mit den Zuschauern teilen können. Das stelle ich mir schon spannend vor, denn ganz ehrlich, ich war schon in sehr, sehr vielen Stadien dieser Republik. Und was alle Stadien gemein haben, egal wie groß und klein sie noch sein mögen, Akustik, Stadionanlagen, die Qualität, sind alle völlige Unterhose. Also das ist stark ausbaufähig und dementsprechend bin ich mal wirklich gespannt, was dabei rumkommt. Und dann bin ich natürlich auch sehr darauf gespannt, wie die Umsetzung dann im Spiel vom jeweiligen Spiel führenden Schiedsrichter ausgeübt wird und ja, was da wirklich passiert, denn es obliegt ja den Schiedsrichtern zu entscheiden, was sie davon jetzt kommunizieren wollen und was nicht. Und das ist natürlich am Ende eine typenabhängige, eine persönlichkeitsabhängige Geschichte. Und ich bin dann einfach auch mal gespannt, wie es ankommt, ob die Fans das irgendwie honorieren, dass hier für mehr Transparenz gesorgt wird. Oder dass jedes Mal ein Anlass ist, ein riesen Five-Konzert vom Zaun zu brechen. Ich bin sehr neugierig.
Wie findest du denn grundsätzlich die Idee?
Eigentlich finde ich sie gut. Ich finde die Idee eigentlich gut. Wir haben da, glaube ich, auch in der einen oder anderen Folge schon mal zumindest am Rande für plädiert, dass das gerade im Kontext Video Assistant Referee notwendig ist. Wenn es den Video Assistant Referee nicht geben würde, dann bräuchte ich es nicht, weil ich finde, nee. Da sind die Emotionen dann irgendwie noch zu wichtig und auch die Fehlertoleranz muss da sein, zu sagen, komm, das war jetzt irgendwie falsch entschieden. Ich muss nicht jede Abseitsentscheidung kommentiert bekommen. Aber wenn es jetzt dazu führt, dass bestimmte Situationen, die der Video Assistant Referee da entschieden hat, besser zu kommunizieren und zu erklären, dann finde ich es wichtig und richtig.
Ja, habe ich eine ähnliche Meinung. Also ich finde mehr Transparenz, gerade was den VAR angeht, wichtig. Ja, es gibt die Einblendung, was denn geprüft wurde, aber die Entscheidung, da hat man im Fernsehen deutlich mehr als der Zuschauer, also mehr Informationen als der Zuschauer im Stadion. Und ich finde, diesen Gap zu schließen, finde ich eigentlich grundsätzlich gut, weil das sorgt hier und da dann doch schon für ein Unbehagen, wenn man einfach nicht genau weiß, okay, was hat er jetzt genau sich angeguckt, was wurde entschieden und warum wurde es entschieden. Da finde ich die Transparenz durchaus gut. VAR kommen wir heute auf jeden Fall bei einem Spiel aus 3 aus 9 definitiv nochmal zu.
Ja.
Bevor wir zu 3 aus 9 gehen, einen kleinen Schwenk in die zweite Liga kann ich heute ja ganz ohne Bedenken machen, weil auch der erste FC Köln gewonnen hat. Aber das Spiel gestern in der zweiten Liga, Hertha gegen den HSV, das war ein Highlight. Also das war wirklich...
Also,
Spiel, komm, lass es mich erstmal elaborieren. Der HSV war jetzt nicht überragend, aber dieses ganze Setting, Hertha gegen den HSV, über 70.000 Leute und dann dieser Spielverlauf, eigentlich hatte das Spiel alles, was ein gutes Fußballspiel braucht. Spannung, Tore, ein Hin und Her, tolle Kulisse, tolle Fans, auswärts und heim. Dann wurde auch noch, jetzt habe ich den Namen vergessen, dem verstorbenen Hertha, was war der? Präsident?
Bernstein, was? Präsident, ja klar.
Mhm. Ja, Bernstein. Dem wurde noch gedenkt. Also es war wirklich Samstagabend Flutlichtspiel, es war wirklich top. Dann hat natürlich der Ausgang für den HSV auch perfekt, auch wenn ein bisschen schmeichelhaft. Muss aber sagen, das hat mir Freude gemacht. Das war ein richtig schöner Fußballabend. Hast du das Spiel auch alle angeguckt?
Ja, und ich muss sagen, also wir hatten dazu ja auch schon geschrieben, ich weiß nicht, wie der finale XG-Wert am Ende war. Ich glaube, wir hatten
2,3 zu 0,88.
Ja, wow. Also ich habe mich wirklich gefragt, wie zur Hölle ihr 3 Tore auswärts in diesem Spiel überhaupt erzielen konntet.
Habe ich dir ja schon beantwortet.
Qualität. Ja, genau. Das war deine Antwort. Und dann habe ich, glaube ich, auch den Fernseher ausgemacht. Ich fand es insgesamt genauso.
Ja, also Moment mal. Also das Tor von Königsdörfer, absolute Qualität.
Ja.
Die Flanke von Karabek auf Selke und der Kopfball, absolute Qualität. Und das 3:2 von Sahiti, der Pass von Richter in die Spitze. Und dann lässt er einen aussteigen, weil der Hertha-Verteidiger hat sich auch wirklich dumm angestellt, da so blöd raufzulaufen, hat der Trainer danach ja auch gesagt. Aber dann schiebt er ihn locker ein. Das waren 3 Tore, die einfach für Qualität sprechen. Kannst du mir sagen, was du willst?
Ja, von mir aus, was ich überhaupt gar nicht qualitativ hochwertig fand, war das ganze Spiel an sich. Das war auch schon gegen uns so, also HSV gegen Köln. Dafür, dass da zwei vermeintliche Spitzenmannschaften aufeinandertreffen, war das nichts. Das fand ich jetzt auch wieder. Und ehrlicherweise, so ein 2:2, das wäre am Ende völlig leistungsgerecht gewesen. Die Hertha war viel bemühter, irgendwie Fußball zu spielen, und ihr habt halt habt ihr 3 Situationen gehabt und wart halt gnadenlos effizient und verlegt euch auch hier wieder aufs Kontern. Ihr habt viel hinten drin gestanden und wenig fürs Spiel gemacht, was okay ist. Das ist ja am Ende auch eine Idee, die man haben kann auswärts. Aber ich fand insgesamt, als ich das Spiel so sah, dachte ich so, boah, und das ist jetzt irgendwie Platz 1, Platz 2 gegen einen weiteren Aufstiegsaspiranten. Ja, die Liga ist eng, ja, die Liga ist interessant dadurch, dass es sie so eng ist, aber es gibt im Moment keine Mannschaft, und auch wir Kölner nicht, von der ich sage, krass, die haben einen derartig guten Plan, der kann auch in Liga 1 einfach so weiter durchgezogen werden, und die etablieren sich dann 5 Jahre in Liga 1. Im Moment denke ich, von jedem dieser Teams, wenn die hochgehen, werden die geschreddert und zurück in Liga 2 geschickt.
Ja, das sehe ich natürlich anders, weil wenn der HSV erstmal aufsteigt, dann wissen wir ja alle, die Strahlkraft des HSV, dann kommen ja die Stars, dann wird wieder Geld ausgegeben, was nicht da ist, und dann geht das alles wieder von vorne los. Bin der done that, jetzt freue ich mich erstmal über die verteidigte Tabellenführung und gucken wir mal, was die nächsten Wochen bringen. Sind spannende Wochen für den HSV. Habe ich letzte Woche, glaube ich, schon gesagt. 2 Topspiele gibt es noch, Hannover und Paderborn, und dazwischen 2 Auswärtsspiele gegen Aufsteiger. Das sind die Spiele, daran musste sich der HSV in den letzten Jahren jedes Mal messen lassen, weil sie die nämlich reihenweise verkackt haben. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Lass uns mal den Schwenk eine Etage höher machen und uns Richtung Bundesliga orientieren. Da haben wir drei knackige Spiele mitgebracht. Und wir fangen chronologisch an und haben ein Spiel aus der Konferenz, zwei Spiele sogar. Und wir fangen aber an, weil wir eben schon über den VAR gesprochen haben. Und das ist in diesem Spiel ein wichtiges Thema gewesen, zumindest im Nachhinein. Dortmund gegen Bremen. Mhm. Interimscoach, der U19-Trainer von Borussia Dortmund mit dem Namen Max Tullberg, ein Däne. Der hat gar nicht so viel verändert, rein nominell. Relativ ähnliche Aufstellung wie sonst auch. Und das Spiel geht sogar, ich wollte gerade sagen, es geht gut los, aber es geht überhaupt nicht gut los. Denn Nico Schlotterbeck holt sich in der 21. Minute eine rote Karte ab. Fangen wir erstmal an mit der roten Karte. Wenn man das in der normalen Geschwindigkeit sieht, ohne Wiederholung und etc., dann denkt man, habe ich zumindest im ersten Moment gedacht, boah, harte Entscheidung dafür, einen Foul zu geben. Spätestens aber in der ersten Wiederholung fand ich, wenn die einfach im Vollsprint aufs Tor zu laufen, reicht halt eine kleine Berührung, um den Stürmer, in dem Fall war es glaube ich Grüll, aus dem Gleichgewicht zu bringen und zu Fall zu bringen. Und wenn man dann letzter Mann ist, ist es halt eine rote Karte. Wie hast du die rote Karte gesehen?
Absolut berechtigt. Also die kannst du nicht nur geben, ich finde, die musst du geben. Die Rede war ja von einem kleinen Schubser, der ist definitiv erfolgt. Ich meine sogar, dass es ein Touchieren von Schlotterbeck an Grüll, ist komplett richtig, an der Hacke gab mit Schlotterbecks Knie oder Oberschenkel. Das habe ich, ich weiß nicht, ob das überliefert ist, aber das habe ich so gesehen und habe das irgendwie noch da als zusätzlichen, wie soll ich sagen, als zusätzliche Fehlerquelle für das Foul ausgemacht. Selbst wenn das nicht der Fall war, der kleine Schubser reicht in der Geschwindigkeit. Von daher die rote Karte absolut berechtigt. Schlotterbeck hat ja erst noch ein bisschen moniert, so nach dem Motto, hörst dir an, lass es dir aufs Ohr geben und guckst dir am besten selber noch an. Aber das Ding war durch, niemand hat sich gemeldet, beziehungsweise es wurde keine klare Fehlentscheidung ausgemacht. Und dann ist das folgerichtig eine rote Karte.
Machen wir einen Haken dran. Finde ich auch. Kann man absolut geben. Kann sich niemand drüber beschweren. Trotz der roten Karte geht Borussia Dortmund durch Guirassy mit 1-0 in Führung nach einer bisschen wilden Sequenz. Kommt er da im Fünfer nicht frei zum Kopfball, aber kann sich da gut behaupten und köpft den Ball, buxiert ihn über die Linie. Und ja, so geht Dortmund auch mit einer Führung trotz Unterzahl in die Halbzeit. Und in der 51. Minute wird es sogar noch besser. Und dann kommen wir schon zu der strittigen Szene mit dem VAR. Friedel kommt an den Ball zuletzt und stochert den Ball versehentlich über die Linie und erzielt für Dortmund das 2-0. Als ich das erste Mal dieses Tor gesehen habe, habe ich schon gedacht, ganz schön knapp mit Abseits, könnte man meinen. Dann wurde aber das auch überprüft und letztendlich gesagt, nein, kein Abseits. Nach dem Spiel wurde dann aber von den Schiedsrichtern gesagt, war vielleicht doch Abseits. Und dann muss ich mich wirklich fragen, Leute, so geht's halt nicht. Also was macht ihr da im Kölner Keller, dass ihr das nicht seht? Weil spätestens bei der Kameraeinstellung, die sie dann benutzt haben, um das nochmal zu verifizieren, während des Spiels schon in der zweiten Halbzeit, wurde dann das nochmal eingeblendet von Sky und auch gesagt, hier anscheinend doch abseits, und dann siehst du diese eine Einstellung, wo du wirklich ganz klar erkennen kannst, Benze Baini steht im Abseits, geht zum Ball, lenkt Friedel ab, sodass der letztendlich später reagieren kann und den Ball über die Linie befördert, und dann verstehe ich nicht. Und dann müssen die Schiedsrichter besser ausgebildet und geschult werden. Und von mir aus müssen die dann Fulltime arbeiten und ihre Jobs aufgeben, damit das besser wird. Weil das kannst du niemandem erzählen, wenn du 800 Kamerawinkel hast, dass du das nicht siehst. Dann frage ich mich, wo guckt ihr hin, Leute?
Ja, geht mir ganz genauso. Ich fand auch die Erklärungsversuche seitens des DFBs im Nachgang ein bisschen sparsam. Umso höher muss man, ich glaube, Leo Bittencourt war es, das Anrechnen, dass er sagt, geht nicht so hart mit den Offiziellen ins Gericht, das kann schon mal passieren, das sind auch nur Menschen, die machen auch Fehler. Das finde ich stark von ihm, Vielleicht war er auch noch beseelt durch sein absolutes Traumtor mit eins der schönsten Tore des Spieltags, wenn du mich fragst übrigens.
Oh ja.
Zum 1:2. Aber ja, ich sehe es ganz genauso wie du. Absolut strafbare Abseitsstellung. Natürlich beeinflusst Benzebaini da die Sicht von Marco Friedl und auch die Reaktion von Friedl 1a. Also das kannst du mir nicht erzählen. Und von daher, das hätte niemals zählen dürfen und ist Wasser auf die Mühlen derjenigen, und da schließe ich mich natürlich ein, die den Video Assistant Referee gerne wieder abschaffen würden. Denn so, ja, also komm, das Fass mache ich jetzt gar nicht erst auf. Also,
Anschluss. Nee, aber kurz dazu, ja. Kurzer Einschub, Abseitsregelung. Da gibt es ja durchaus schon die eine oder andere Diskussion, das Abseits so hingehend zu verändern, also das strafbare Abseits, dass so lange sich beide Körper, wenn du auf einer Linie guckst, sich überschneiden, es einfach kein Abseits ist und es erst dann Abseits ist, wenn du auf den Bildern beim Zeitpunkt der Abgabe, wenn du sozusagen im Profil guckst, wenn das letzte Teil des Körpers, womit man ein Tor erzielen darf, also nehmen wir mal die Hacke des Stürmers, wenn die nicht mehr sich überschneidet mit irgendeinem Körperteil des Verteidigers, dann ist es Abseits. Was es natürlich einfacher macht, weil man dann diese ganzen vermeintlichen, ganz knappen Dinger einfach nicht geben muss, weil im Zweifel für den Stürmer finde ich ja eigentlich immer zum Wohle des Sports besser, weil es sind wirklich solche Bruchteile einer Sekunde, und da kannst du mir jetzt auch nicht sagen, ja, durch diese 4 Zentimeter hat er jetzt halt den ultimativen Vorteil gehabt oder hätte er gehabt, den er sich verschafft hat, deswegen ist es Abseits. Ich finde das eigentlich ganz spannend.
Nee, das kannst du nicht machen. Das ist ja so im übertragenen Sinne eine Pferdelänge dann. Wozu führt denn das? Das führt ja dazu, dass du als Stürmer im Prinzip immer einen Schritt schon im Abseits stehen kannst. Nee, also das finde ich einen zu krassen Vorteil. Da würde ich mir eher wünschen, dass das gute Alte im Zweifelsfall für den Stürmer in den Situationen angewendet wird, wenn es wirklich nur ein paar Zentimeter sind, die den Unterschied ausmachen. Dass man hingeht und sagt, guck mal, das ist jetzt hier wirklich nur irgendwie, man definiert einen Threshold und sagt, der ist, keine Ahnung, 5 Zentimeter von mir aus oder 10.
Ja, aber das kriegst du ja nicht gemessen. Das andere kannst du halt messen, und jetzt hast du ja auch die Probleme, dass es immer so knapp ist und du eigentlich gar nicht 100% sagen kannst, ist es jetzt Abseits oder nicht. Und das könntest du halt mit dieser Regel, und ja, du hast natürlich recht, der Stürmer hat dann einen gewissen Vorteil. Aber das ist ja beim Sport auch gar nicht so verkehrt, im Sport, wo es darum geht, Tore zu erzielen, zu sagen, dieser eine Schritt, eine Zehntelsekunde, das ist ja auch, finde ich, in dem Fall finde ich das völlig okay zu sagen, ja, das ist dann halt, trotzdem musst du es ja abpassen, wann spielst du den Ball und wann bewegst du dich, weil sobald der Verteidiger einen Schritt in die andere Richtung macht, das sind ja Bruchteile einer Sekunde, und dann finde ich das sogar okay, weil du dann diese Trennschärfe hättest, zu sagen, okay, eindeutig Abseits, okay, die berühren sich noch oder die sind noch auf einer Höhe, kein Abseits. Das finde ich daran so spannend, weil es eben eindeutiger wäre als dieses, ja, ist da jetzt irgendwo noch das Knie? Und dann gibt es ja auch diese Linie, wo dann sozusagen das eine ausgegraut wird und das andere in Farbe bleibt. Und dann siehst du da so die Kniespitze, und dann denkst du da auch so, ja, und das soll jetzt der Vorteil sein, weshalb das Tor nicht gegeben wird in einem Sport, das sagt Tommy Schmidt immer so gerne, wo es wirklich im Schnitt 2 Punkte pro Spiel gibt, die erzielt werden, und dann pfeifst du sowas zurück, weiß ich nicht.
Das kann ich ja auch, also da bin ich ja auch bei dir. Aber deswegen bin ich trotzdem noch nicht dafür, dass man das dann so abendet, dass man im Prinzip einen halben Meter Vorteil gewinnt nachher. Wozu soll das führen? Das führt nachher dazu, dass die Stürmer eigentlich im Schnitt wahrscheinlich immer im Abseits lauern werden und nur noch darauf bedacht sind, im Moment der Ballabgabe den einen kleinen Schritt aus dem Abseits zu machen, nur um sicherzugehen, dass sie mit der Fußspitze auf Höhe des Hinterns des Gegenspielers sind und weg sind. Und dieser halbe Meter, der ist am Ende auf dem Niveau gleichbedeutend mit Toren. Das heißt, es werden viel, viel mehr Tore fallen und es werden viel, viel mehr Notbremsen, die wir sehen. Und das ist am Ende des Tages dann doch so spielentscheidend, dass ich sage, nee, also den Vorteil, wo ist der Vorteil andersrum? Also welchen Vorteil haben dann die Verteidiger? Wo räumst du denen einen Vorteil ein? Dann müsstest du hingehen und sagen, alles klar, in dem Fall müssten wir auch wieder mit der Notbremse ein bisschen laxer umgehen, weil du musst ja schon Chancengleichheit, Torerzielung, Torverhinderung, die musst du gewährleisten, finde ich.
Ja, ich kann deinen Punkt auch verstehen. Ich bin immer pro mehr Tore. Von daher, wir müssen das Thema heute auch nicht zu Ende diskutieren, weil es wird sowieso nicht passieren. Wobei ich bleibe, ist, dass die Schiedsrichter und auch in Zusammenarbeit mit dem VAR, das muss einfach noch besser werden. Das ist jetzt Jahre im Einsatz und wir haben immer noch keine optimale Lösung, dass solche Dinge nicht mehr passieren. Dann schafft ihn ab, Tatsachenentscheidung, fertig. Ist mir mittlerweile auch lieber und ich habe ja lange den VAR auch verteidigt und ich finde es grundsätzlich auch, wenn das gut klappt, finde ich das die bessere und fairere Lösung. So wie es jetzt ist, ist es einfach frustrierend, weil wir reden jetzt schon wieder irgendwie eine Viertelstunde über eine Schiedsrichterentscheidung, die eigentlich gar keinen Diskussionsbedarf liefern sollte, weil wir die Technik haben, wird aber nicht richtig genutzt. Ja. Kommen wir zurück zu Bittencourt, der dieses schöne Tor erzielt. Das ist dann nämlich der Anschlusstreffer für die Bremer. In der 65. Minute, kurz davor, ist Bittencourt erst eingewechselt worden. 5 Minuten auf dem Platz. Gelbe Karte hatte sich vorher auch schon abgeholt. Also der Mann war richtig on fire gegen seinen alten Verein. Und den Strahl, den er da in den Winkel jagt, hast du schon angesprochen. Richtig schöner Treffer. Sowas will ich sehen. Und sowas wollte auch der gute Duxch sehen, weil der wollte den Punkt nämlich noch entführen. Auch dieser Mann hat Dortmund Vergangenheit und netzt gegen seinen Ausbildungsverein.
Zum ersten Mal.
Zum ersten Mal gegen Dortmund getroffen.
Hat noch nie gegen seinen Ausbildungsverein getroffen und hat damit jetzt eine Premiere geschafft.
Sehr schön. Ich hatte Marvin Duxch ja auch vor Wochen, als du nicht konntest, in meiner kleinen Solo-Folge auf die Frage, wer ist der most underrated Spieler der Bundesliga aktuell, Marvin Duxch gesagt. Und für mich natürlich ganz gut, weil der bestätigt das Gute, meine Aussage mal wieder. Weil mittlerweile ist er bei 13 Scorern und das ist schon richtig stabil, was der jedes Jahr abliefert bei Bremen. Das ist aktuell so ein bisschen offensiv die Lebensversicherung. Ich mag den als Spieler einfach unfassbar gerne, so einen großen, aber spielstarken Stürmer, gute Standards, immer eine Hilfe für Teams, die vielleicht jetzt spielerisch nicht die allerbesten sind, so eben dann auch zu Toren zu kommen. Und ja, der gute Marvin macht den Ausgleich zum 2:2 und dabei bleibt es am Ende auch verdient, würde ich sagen. Dortmund am Ende wahrscheinlich sogar noch ganz gut weggekommen, dass dieses Spiel nicht verloren geht, weil die Bremer durchaus die ein oder andere Möglichkeit dazu noch hatten.
Ja, wobei ja auch Groß und Bayer nochmal in der letzten Sequenz des Spiels eine Möglichkeit hatten. Also beide Teams hatten tatsächlich noch die Chance darauf, das 3:2 zu ziehen. Aber es ist am Ende leistungsgerecht und für Dortmund, ja, auch mit der langen Unterzahl, das müssen sie wahrscheinlich einfach nehmen. Platz 11, 26 Punkte, Bremen, Platz 9, 27 Punkte. Die Saison bleibt weiter bescheiden für Borussia. Kommen wir zum nächsten Spiel. Was haben wir noch mitgebracht?
Top-Spiel in der Konferenz. Das war eine richtige Knallerkonferenz, muss man wirklich sagen. Da hat man dieses Mal wirklich was geboten zu bekommen. Oftmals dient die Konferenz ja ein bisschen dafür, die vermeintlich TV-schwächeren Teams da zu parken. Gab es auch Augsburg gegen Heidenheim, aber unter anderem auch die Partie Leipzig gegen Leverkusen. Ja, wobei ist eigentlich das gleiche Argument, weil das ist auch eine TV-schwache Partie, aber eine spielerisch hochwertige Partie. Das muss man sagen, weil solange Florian Wirtz auf dem Fußballplatz steht, kann man immer eine Show erwarten in diesen Zeiten. Und was der Junge in der ersten Halbzeit abgespult hat, ich dachte, Leverkusen schießt die aus dem Stadion, weil der war ja überhaupt nicht einzufangen. Was der vor dem 1:0 macht, den Abstauber, den Schick dann über die Linie drückt, es war einfach wirklich das wie so ein amerikanischer Sportfilm, wo zwei Protagonisten aneinander geraten, sich ein krasses Duell geben und der eine dann einfach den anderen richtig fertig macht, wie in so einem Kung-Fu-Film. Erst so, dass so den Spannungsbogen aufbauen, weil Wirtz ist vorher mit Orban aneinander geraten, der hatte ihm ein paar Worte zu sagen, die war dann beendet, die Szene, und irgendwie 1-2 Minuten später gefühlt, kam dann Wirtz an den Ball mit einem Solo, wo er erst Orban links liegen lässt und dann auch noch einen weiteren Verteidiger, der angegrätscht kommt oder zur Grätsche ansetzt, lässt er auch einfach liegen, schließt mit der Pike ab, der geht an den Pfosten, Schick muss nur noch den Fuß reinhalten. Ja, wobei, war schon gar nicht so einfach, den in der Situation dann noch über die Linie zu drücken. Macht er aber und dann steht es 1:0. Ja, also Florian Wirtz, da kann man sich wirklich nur den Kopf fassen, was der da anstellt. Ich hoffe einfach, der bleibt fit und hält dieses Niveau die nächsten 1,5 Jahre, weil ich sag's jetzt hier höchstens als erstes, Lukas, wenn Wirtz in dieser Form bleibt, werden wir Weltmeister. Es ist noch nichts passiert, wir sind noch nicht mal qualifiziert, ist mir egal. Wir werden Weltmeister. Wenn Wirtz so gut bleibt, dann werden wir verdammt nochmal Weltmeister.
So, also erstmal muss ich auch sagen, das Schick den macht, finde ich auch gar nicht so easy. Der ist schwieriger, als er aussieht. Zum Zweiten, ja, steile These, gehe ich gerne mit. Ich lasse mich überraschen. Er hat ja, ich glaube, in diesem Spiel gegen Leipzig selber dreimal Aluminium getroffen, ne? Wenn ich mich nicht alles täusche, hat
Ja.
er dreimal den Pfosten getroffen. Egal, hat trotzdem beide Tore vorbereitet, denn das 2:0, das Garcia besorgt hat, wie ich finde, auch sehr cool, sehr trocken eingeschoben, hat er auch vorbereitet. Und ich finde aber, dass dieses Tor nicht hätte zählen dürfen. Da interessiert mich mal deine Meinung zu. Denn im Vorfeld gibt es einen Zweikampf zwischen Wirtz und Raum. Und im Zuge dessen steht Wirtz Raum nach fairer Balleroberung mit dem Standbein auf der Wade. Den Schrei hat man durchs Mikrofon bis auf die Couch recht deutlich gehört. Und ich finde, das hätte man abpfeifen müssen. Wie siehst du es?
Das ist für mich eine klassische Entscheidung für die Tatsache, dass es zuerst nicht zurückgenommen wurde. Hätte man es initial abgepfiffen, hätte sich niemand beschwert. Es war mir nicht genug, um das Tor zurückzunehmen, aus dem einfachen Grund, Raum grätscht in Wirtz rein, der springt hoch, findet keinen Halt und findet dann nur noch das Bein für seinen einen Fuß. Das sieht in der Wiederholung ganz schön übel aus und ich glaube, das tat auch sau weh, was unter anderem auch an der 2x2 cm großen Schienbeinschoner-Situation von Raum liegt. Aber ja, dass das weh tat, ohne Frage. Mir war es nicht genug, weil eben die Raum sozusagen der Aggressor war und zur Grätsche ansetzt und er hätte sich fallen lassen können, wollte aber stehen bleiben und Widerstand finden. Ja, ist dann leider auf dem Schienbein passiert. Also, wie gesagt, hätte man das initial vorher einfach zurückgepfiffen, bevor überhaupt die Szene entstehen kann und gesagt, das ist jetzt ein Foul, hätte ich das genauso auch genommen. Ich hätte es aber nicht zurückgenommen und ich kann die Entscheidung verstehen. Punkt. Also, ich kann es nachvollziehen. Ist wahrscheinlich am Ende ein Coinflip, 50-50, hätte in beide Richtungen gehen können.
Ja, was man ja aus Leipziger Sicht festhalten muss, zum Glück hat es Raum nicht so weh getan, dass er A raus musste und B nicht auch noch per Freistoß den Anschlusstreffer besorgen konnte. Ich glaube, wie war das, was hat der Kommentator gesagt? Das erste Mal diese Saison auf jeden Fall, aber auch seit einer geraumen Zeit, dass er einen direkten Freistoß mal wieder im Tor unterbringt, wenn auch unter Mithilfe von den Leverkusenern, denn Hinkapié hat da, glaube ich, noch abgefälscht. Sei es drum, 1:2 zur Pause. Beide Mannschaften wechseln munter durch. Bei Leverkusen ist das ja gelernt, aber auch die Leipziger haben nochmal frisches Personal gebracht. Und in der 85. Minute besorgt dann ein Leverkusener das 2:2. Tapsoba besorgt ein Eigentor, ein Kopfball-Eigentor. Xavi jagt den Standard rein. Auch das wurde wieder überprüft auf Abseits, sei es drum, das Tor hatte Bestand am Ende, wie ich finde, ein sehr leistungsgerechtes 2:2. Die Leverkusener dürfen sich trotzdem ärgern, weil sie die besseren Torchancen hatten, dieses Spiel für sich zu entscheiden, vor allen Dingen in Halbzeit 2, vor allen Dingen in Person von Florian Wirtz. Und trotzdem hat Leipzig das durchaus vernünftig gespielt und, wie ich finde, verdient einen Punkt geholt.
Sehe ich auch so. Also nach der ersten Halbzeit hätte ich gesagt, wenn Leverkusen da konsequenter die Chancen nutzt, dann gehen die auf jeden Fall als Sieger vom Platz und werden dann aber auch ein bisschen bestraft. Und in der zweiten Halbzeit ist es aber auch ein ausgeglichenes Spiel und Leipzig holt, ich finde auch, verdient einen Punkt. Das war ein sehr unterhaltsames Spiel. Hüben wie drüben, Chancen und sowas macht Spaß. Deswegen gucke ich Fußball. Wegen solcher qualitativ hochwertigen Spiele habe ich mich gefreut. Und dementsprechend bleibt Leverkusen ein wenig hinter Bayern zurück. Die haben nämlich am Wochenende gewonnen. Und ich hatte in der letzten Folge noch gesagt, ich glaube, Leverkusen, die werden noch mal ein bisschen rankommen. Wird jetzt nicht einfacher, dadurch, dass es jetzt schon 6 Punkte sind. Mal gucken, wie es aussieht, bis das große Spitzenspiel in den nächsten Wochen dann stattfindet. Gehen wir zum letzten Spiel. Oder hast du noch was zu Leipzig gegen Leverkusen?
Nee, habe ich nichts. Das letzte Spiel, was wir mitgebracht haben, ist Mainz gegen Stuttgart. Und um das vorwegzunehmen, Mainz gewinnt 2-0, wie ich finde, überraschend gegen aktuell sehr starke Stuttgarter. Und das Tor zum 1-0 für die Mainzer erzielt ein Kollege, der Nelson Weiper heißt und schon vor anderthalb, zwei Jahren Presse produziert hat, weil es hieß, okay, das ist der neue aufgehende Stern am Mainzer Himmel. Damals war er 17, 18 Jahre alt und ist jetzt entsprechend 19, Deutsch-Albaner. Und einer, von dem immer gesagt wurde, der wird hier eine Nummer, der wird ein Großer, der hat eine gute Zukunft vor sich. Der war halt unglaublich vom Verletzungspech geplagt in den letzten Jahren, weshalb der völlig von der Bildfläche verschwunden ist. Ich hatte auch immer wieder den Finger im Abzug, wenn es darum ging, bei Kickbase nochmal so ein 500.000er reinzuziehen, weil ich mir dachte, boah, wenn der doch nochmal fit wird. Nie gemacht. Jetzt ist er aufgetaucht. Ich so ein bisschen wie der Phönix aus der Asche. Ich habe es überhaupt nicht kommen sehen. Klar, Johnny Burkhardt ist verletzt. Es herrscht sowas wie Stürmernot in Mainz. Und der Mann besorgt eben das 1-0, nachdem er schon früh im Spiel die Möglichkeit hatte zu treffen und an Nübel gescheitert ist. Ich finde, er macht einen unkonventionellen Abschluss. Aus dem spitzen Winkel da noch das Ding rumzudrehen zwischen Oberarm und Oberschenkel von Nübel, das ist die Lücke, die musst du erstmal finden. Schiebt zum 1-0 ein. Mainz führt.
Ja, so ist es. Nelson Weiper, für alle Menschen da draußen, die Football Manager spielen, ist einer der absoluten OGs, Supertalente, Wunderknaben beim Football Manager seit ein, zwei Jahren. Es gibt ab und zu so Zusammenstellungen der meist verpflichtetsten Spieler in Football Manager und da landet Nelson Weiper immer in den Top 10, weil du den irgendwie günstig holen kannst und der hat so viel Potenzial. Vor allem wegen seiner Körperlichkeit. Der ist 1,91 Meter, dementsprechend hochgewachsen, körperlich stark. Und das sind die Spieler, die bei Football Manager sehr, sehr gut funktionieren. Deswegen für viele Leute, die dieses Spiel spielen, ist es wahrscheinlich schon länger ein Begriff, ein Name, der in aller Munde ist. Und schön, wenn der jetzt wieder rankommt. Der war in der U17 auch für Deutschland schon unfassbar erfolgreich, hat da, ich glaube, in 15 Spielen hat er 13 Tore erzielt. Das ist jetzt auch schon wieder 3-4 Jahre her. Dementsprechend ist dieser Spieler schon gehypt gewesen. Und auch bei der U17, U19 bei Mainz hat er alles auseinandergeschossen und mehr Tore als Spieler jeweils. Auf Profi-Ebene jetzt ein bisschen abgeflacht, aber du hast es angesprochen, das Verletzungspech. Hoffen wir, dass er fit bleibt, weil ich sage mal, auf der 9er-Position für die DFB-11, da haben wir durchaus noch einen guten Platz frei und gerade auch in den nächsten Jahren, weil alle Stürmer, die da gerade auf dem Platz stehen, regelmäßig in den Länderspielen, die sind in einem Alter, da haben wir jetzt nicht mehr ganz so lange was von auf höchstem Niveau. Dementsprechend freue ich mich doch, wenn 19-jähriger Nelson Weiper langsam wieder mehr Bundesliga-Luft schnuppern darf.
Ja, definitiv. Wünschen wir ihm, dass er fit bleibt. Das Spiel, um das vielleicht nochmal so ein bisschen rauszuzoomen, war eigentlich genau das, was sich Mainz gewünscht hat. Das war von Leidenschaft geprägt, das war von Emotionen geprägt und auch von Intensität, läuferisch und kämpferisch. Und das sind da so die Zutaten, wenn Mainz die zu Hause in den Topf wirft, dann kommt da ein leckeres Süppchen bei raus. Und das hat einfach alles den Mainzern in die Karten gespielt. Die Stuttgarter waren, das muss man dazu sagen, wirklich gut unterwegs, haben Chancen erspielt, waren mit dabei. Aber Mainz hat sich diesen 2-0-Sieg vollkommen verdient. Katschi trifft in der 86. macht dann fast den Deckel drauf, sollte man meinen, weil Stuttgart danach auch nochmal ein, zwei wirklich gute Chancen in Person von Leveling beispielsweise hatte. Es war ein sehr unterhaltsames Spiel, es war ein sehr intensives Spiel. Stuttgart hatte Feldvorteile optisch gesehen. Mainz war immer da, Mainz war immer intensiv dabei. Auch wenn man sich die Statistiken anguckt, die Passquote ist nicht gut mit 72%. Aber die sind halt 5 Kilometer mehr gelaufen als die Stuttgarter, haben trotzdem versucht, mit dem Ballbesitz von 43% dagegen zu halten, haben viele Fouls gespielt, haben 9 Ecken rausgeholt, also versucht, auf Standards zu setzen. Das war insgesamt eine gute Leistung der Mainzer und am Ende auch ein völlig verdienter, souverän wirkender 2-0-Sieg.
Ja, das hat man auch, also ich habe es in der Konferenz gesehen und die Stuttgarter sind auch wirklich verzweifelt an den Mainzern. Mhm. Wenn die natürlich erstmal führen, auf die Art und Weise, wie sie dieses Jahr verteidigen und auch gar nicht so tief verteidigen, sondern eher schon früh nerven, unfassbar eklig gegen die dann zu spielen, gerade wenn die natürlich eine Führung im Rücken haben und ja, die bringen es über die Ziellinie, gewinnen 2-0. Du hast es anfänglich gesagt, ich fand es auch überraschend. Ich hatte den Stuttgartern da einen Sieg durchaus zugetraut, auch wenn die Mainzer dieses Jahr wirklich stark auftreten. Mainz ist einfach Sechster. Kurz vor der Katastrophe. Trainerwechsel hier, Trainerwechsel da. Und jetzt haben die immer noch den gleichen Trainer und der führt die irgendwie sehr souverän durch diese Saison. Profitieren natürlich davon, dass Vereine wie Dortmund oder auch Wolfsburg, die eigentlich höhere Ambitionen haben, oder auch Hoffenheim, die letztes Jahr noch international gekommen sind, dieses Jahr halt leider krass underperformen. Gleiches gilt für Freiburg. Mal gucken, wie weit es die Mainzer trägt.
Absolut. Das ist ja auch so ein bisschen die gemeinsame Überschrift. Beide Mannschaften wurden übernommen, als sie auf dem Abstiegsplatz standen. Hoeneß hat Stuttgart zu einem Champions-League-Teilnehmer gemacht. Und die Mainzer sind auf dem besten Weg, international zu landen jetzt am Ende der Saison. Und wenn ich ehrlich bin, das habe ich überhaupt nicht auf meiner Bingo-Karte gehabt. Und ich musste auch jetzt zweimal hingucken, am 19. Spieltag, der ja gerade noch läuft. Mainz ist Sechster mit 31 Punkten. Ich finde es vogelwild. Ich finde es wirklich vogelwild. Und gleichzeitig muss ich sagen, zur Einordnung, der Punkteschnitt von 1,6 in dieser Saison, der ist jetzt auch nicht komplett überragend, sodass du sagst, wow, Wahnsinn. Ist ja logisch, dass die Sechster sind. Ich finde, dass, das habe ich, glaube ich, auch vor ein paar Wochen schon mal gesagt, es scheint weniger nötig, um am Ende mit einem internationalen Platz belohnt zu werden. Klar, es ist jetzt Spieltag 19, da fließt noch ein bisschen Wasser den Rhein runter. Aber das muss man zur Einordnung im Kontext auch nochmal berücksichtigen, finde ich.
Letztes Jahr Heidenheim Platz 8, 42 Punkte nach 34 Spielen. Davon ist Mainz noch 11 Punkte entfernt. Also da haben wir schon mal die Größenordnung, wo man am Ende mit wie vielen Punkten stehen müsste, um international zu kommen. Kann natürlich wieder mehr werden, aber selbst die Frankfurter Eintracht und Hoffenheim sind in die Euroleague gekommen mit 47 beziehungsweise 46 Punkten. Das ist sehr dünn. Und wenn du dir dann die Tabelle vom letzten Jahr nochmal anschaust und siehst, dass Augsburg die letzten 5 Spiele alle verloren hat und die 39 Punkte hatten, dann können wir alle froh sein, dass Augsburg nicht international spielt, weil was hätte das denn geben sollen? Wie du schon gesagt hast, Mainz auf einem guten Weg. Wenn man überlegt, dass am Ende 42 Punkte reichen, dann sind das nur noch 11, die sie holen müssten in 15 Spielen, 16 Spielen. Das wäre wild. In 15 Spielen. 15 Spielen ist richtig.
Ja, das möchte ich mir gar nicht ausmalen. Ich finde es auf jeden Fall eine der größten Überraschungen, auch schleichender Prozess, dass die Mainzer jetzt dastehen, wo sie stehen. Vielleicht kurz bevor wir jetzt hier gleich aus der Folge rausschlittern, kleines Live-Ticker-Update. St. Pauli führt durch einen Doppelpack von Gilavogi. Mit 2-0 gegen Union Berlin bei Steffen Baumgart läuft es auch noch nicht so richtig. In der Tabelle bedeutet das, dass Pauli sich an Union vorbeischiebt qua Tordifferenz. Und es sind für Baumgarts Männer noch 6 Punkte auf den Relegationsplatz. Das nur mal kurz noch eingeschoben. Ansonsten.
Ja. Pauli, richtige Big Points.
Ja.
Bochum verloren, Heidenheim verloren, Kiel nur einen Punkt. Und Pauli auf einem guten Wege, das Spiel zu gewinnen. Das wären dann einfach 6 Punkte Vorsprung auf die Relegation. Und wir haben eben gerade schon über Punkte gesprochen, die man braucht. Gucke ich doch einfach nochmal auf die Tabelle vom letzten Jahr. 33 Punkte Relegation. Pauli hat jetzt 20. Sind auf einem guten Weg. Und Union mit 33 Punkten sogar drin geblieben auf Platz 15. 34 Punkte auf Platz 14 Mönchengladbach. Also so viel mehr braucht Pauli nicht. Hätte ich denen nicht zugetraut. Also muss ich ganz ehrlich sagen, was der Coach Blessin mit dem Kader, den er zur Verfügung hat, anstellt und das ja auch fußballerisch durchaus gut aussieht, die stehen immer sautief. Aber wenn die nach vorne spielen, dann wollen die halt auch wirklich nach vorne und gehen jetzt nicht irgendwie nur mit 2 Leuten da vorne, sondern dann marschieren die auch nach vorne Richtung Tor. Und das scheint zu funktionieren. Finde ich wirklich gut zu sehen, dass man auch mit wenig Mitteln nicht nur Rumpelfußball spielen muss, wie teilweise andere Vereine das machen und sich hinten reinstellen. Erfrischend. Es ist erfrischend.
Definitiv. Und ich glaube, es beschwert sich niemand darüber, wenn St. Pauli die Klasse hält. Nächste Woche geht es gegen
Augsburg. Nur wenn der HSV es nicht schafft.
Nächste Woche geht es gegen Augsburg. Auch da ist was möglich. Und dann kommen mit Leipzig, Freiburg und Mainz erstmal wieder Spiele, wo du nicht unbedingt mit drei Punkten rechnen musst.
Gut. So ist es.
Machen wir es zu für
heute. Lukas, ich würde sagen, ja, wir haben alles gesagt, was gesagt werden muss. Wir freuen uns auf die nächsten Wochen. Es beginnt so langsam die spannende Phase der Saison. Wir sind zwar erst nächste Woche dann diese Woche, wenn ihr es hört, am 20. Spieltag, aber so langsam so langsam fügt sich die Tabelle so, wie man das auch dann Richtung Ende der Saison auch erwarten kann. Meistens passiert ja nicht mehr ganz viel, dass jetzt ein Team von Platz 15 auf 6 klettert, ist unwahrscheinlich, sondern das sind dann immer nur so 2-3 Punkte in der Tabelle, 2-3 Plätze, die man krabbelt nach oben oder nach unten. Und ich muss sagen, so wie die Tabelle jetzt ist, könnte ich damit leben, wenn sie so endet.
Ja, so oder so ähnlich würde ich es auch nehmen. Klar, die Bayern wünschen wir uns nicht unbedingt on top, aber ja, ich würde es wahrscheinlich auch nehmen, wenn es jetzt Feierabend wäre.
Ja, wenn ich noch könnte, würde ich Bochum noch mit Hoffenheim tauschen. Kiel, Hoffenheim runter, HSV, Köln hoch. Das schmeckt.
Das wäre so lecker.
Das wäre lecker.
Gutes Wort zum Sonntag, mein Lieber.
So machen wir es. Es war mir mal wieder eine Freude. Habt eine schöne Woche. Wir sind auch nächste Woche wieder für euch da. Folgt uns, liked uns, kommentiert uns und habt eine gute Zeit. Lukas, schönen Sonntag noch und wir sprechen uns nächste Woche.
Schöne Sonntag. Tschö.
Tschüssi.